Nochmal Pipi machen, jemand? Traut euch ruhig. Ist jetzt ein bisschen peinlich, ne? Laura Sprenger wollte mir 10 Euro geben, wenn ich die Mütze beim Predigen trage. Aber ich mach's doch trotzdem nicht. Das Geld kann mich nicht so verlocken. Danke, Bruder. Ja, wir sind ja in Hosea, aber wir fangen heute Morgen einfach mal an in 1. Mose 32. Wenn ihr das mal aufschlagen wolltet. Erste Mose, Kapitel 32, Vers 23, das ist diese alte Geschichte, die viele kennen, mit Jakob. Jakob unterwegs in die Ungewissheit, er will seinen Bruder treffen, sich mit seinem Bruder versöhnen. Das ist so gerade sein Weg, er hat schon selber auch Angst eigentlich vor der Situation mit seinem Bruder, Esau, ist voll der Kämpfertyp. Voll das Tier. Jakob selber ist so ein Hämpfling, so ein Lauch, wie man so sagt, so wie Marius. Marius ist dazu noch groß, das ist noch sein Vorteil, aber vielleicht war Jakob auch noch klein, so wie Jakob vielleicht. Stimmt. Lustig. Wie das passt. Esau war eher so wie ich, vielleicht noch ein bisschen trainierter, aber genauso behaart wie ich. Und deswegen hatte Jakob auch Angst, zu Recht, vor der Begegnung. Was denn? Stefan? Ja. Nachher bitte. Und er hat total Angst gehabt vor dieser Begegnung mit Esau und... Ich weiß nicht, ob er deswegen vielleicht mitten in der Nacht aufsteht und irgendwie loszieht, mitten in der Nacht. Das ist so eine Nacht- und Nebelaktion. In Vers 23 steht das von Kapitel 32. Er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabok. Also irgendwie krass, mitten in der Nacht. Warum auch immer, vielleicht ist er einfach wirklich unruhig, vielleicht kann er einfach nicht schlafen, kann das irgendwie die Situation nicht abwarten, indem er seinen Bruder trifft. Das letzte Mal, als Jakob und Esau sich gesehen hatten, hatte Esau noch geschrien, wenn ich dich in die Finger kriege, bist du tot! So nach dem Motto, zumindest erzähle ich das den Kindergartenkindern immer so. Und dann, das war so das Letzte, was er von seinem Bruder gesehen hatte und Jakob... Ja, er konnte nicht schlafen. Und dann ging er mit seiner Familie über diesen Fluss und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Also er hat seine Familie schon weitergehen lassen. Er blieb da irgendwie am Fluss. Vielleicht wollte er beten, vielleicht hatte er Angst, wollte kurz einfach nochmal beten, bevor alles so losgeht. Ich glaube, er hat gespürt, was da so auf ihn zukommt. Ein ganz bedeutender Moment eigentlich und vielleicht wollte er einfach nochmal Gott um Hilfe bitten, nochmal Gott vielleicht begegnen in der Stille, ohne seine Familie, einfach er und Gott unter 4 Augen. Und das sind manchmal so ganz besonders wertvolle Zeiten, die wir auch kennen und wo wir auch manchmal einfach alleine zurückbleiben wollen oder es tun, einfach uns zurückziehen, auch manchmal müssen. Jakob blieb allein zurück und jetzt, und es ist so, er begegnet tatsächlich Gott. Das ist ja das Verrückte. Er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Das ist nur ein Satz, aber das ist eine ganze Nacht. Und wir haben das mal bei den Jugendlichen, bei den Teens, haben wir das mal ausprobiert. Wir haben mal mit den Jungs, haben wir mal einfach ausprobiert, wie das so geht, miteinander ringen. Und wirklich, selbst die Teens, die bei uns fit sind, die können höchstens 5 Minuten miteinander einen Ringkampf machen. Wirklich, und das macht schon Spaß, dazu zu gucken. Auch selbst Ruben. Wenn Ruben mit Dominik einen Ringkampf machen würde, die sind beide gut trainiert, aber es sind 5 Minuten und du bist eigentlich schon voll am Ende. Nach 5 Minuten, ehrlich. Weil du so viel Kraft einsetzt und es ist so heftig, nicht überwältigt zu werden. Und ich stelle mir vor, wie Jakob hier die halbe Nacht, ich meine, er steht mitten in der Nacht auf, er hat jetzt nicht die ganze Nacht gekämpft, aber schon ziemlich lange, bis die Sonne aufgeht sozusagen. Und das ist so eine heftige Situation. Aber Jakob ringt und ringt, er kämpft und kämpft. Und wir werden gleich sehen, mit wem er hier kämpft. Das ist nicht irgendein Räuber, das ist nicht irgendjemand, der ihn beklauen will. Das sehen wir jetzt gleich. Wer kämpft denn da mit ihm? Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, jetzt sehen wir das hier aus der Perspektive von diesem mysteriösen Mann, der mit Jakob kämpft, als dieser mysteriöse Typ sieht, dass er Jakob nicht überwältigen könnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Und das ist krass, weil das ist hier Gott, der mit Jakob kämpft. Und viele Ausleger sind der Meinung, dass das hier Jesus Christus ist, der mit Jakob höchstpersönlich eine Nacht lang diesen Ringkampf veranstaltet. Und mittendrin berührt Jesus Christus die Hüfte von Jakob und renkt sie ihm aus. Die Hüfte. Das tut schweineweh. Und wenn ich mir vorstelle, dass Jesus Jakob hier die Hüfte ausrenkt, das ist bitter. Und damals weiß ich nicht, ob du sofort zum Physiotherapeuten gehen konntest. Ich glaube, du hast mit sowas gelebt, ein Leben lang. Hier ist Gott, der schädigt Jakob für ein Leben. Und Jakob wird immer wieder Schmerzen in dieser Hüfte haben. Immer wieder wird der Schmerz ihn da an diese Situation erinnern, an diesen Ringkampf. Er wird aufstehen vom Mittagessen und, wisst ihr, meine Hüfte. Und er wird dran denken, an diese Nacht, dass er gekämpft hat, eine Nacht lang, dass er eine Nacht lang gegen Gott gekämpft hat. Und wenn ich Hosea lese, dann wird mir ganz klar, dass das die Situation in Hosea ist. Dass das die Situation von ganz Israel ist. Schlag mal mit mir Hosea Kapitel 10 auf. Und so ist es von Anfang an, die Beziehung zwischen Israel zu Gott gleicht mehr einem Ringkampf als einer Liebesbeziehung. Und wenn wir uns wundern, warum um Gottes Willen ist Hosea so ein krasses Buch? Warum wird da die ganze Zeit so hart geredet? Warum spricht Gott so krasse Worte? Dann stellt euch einfach vor, dass Gott mit Jakob ringt, durch Hosea, dass das ein Ringkampf ist und Gott gerade dabei ist, das Hüftgelenk auszurenken von Israel. In diesem Kampf. Und dieser Kampf von Jakob und Gott dauerte eine Nacht lang. Und wie lange kämpft Gott mit Israel schon? Er kämpft nicht, um es zu vernichten, aber er will Israel bezwingen in seinem Stolz. So wie Jakob verdammt stolz war, so will Gott Israels Stolz brechen in diesem Ringkampf. Und wenn man die ganzen Propheten so liest, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, da ist so viel Kraft drin, da ist so viel, aber auch von Gott, so viel Heftiges drin, so krasse Aussagen. Man fragt sich manchmal, warum? Warum? Weil hier gerade ein Ringkampf stattfindet. Weil Israel mit Gott kämpfen will und nicht auf Gott eingehen möchte. Das ist ein ständiger Ringkampf. Und wenn ihr mal Psalm 78 aufschlagt, David bestätigt das im Psalm. Er sieht es genauso. König David, in dem Psalm. Und das hat mich echt geflasht, als ich das gelesen habe, weil es genau die Situation eigentlich beschreibt, in der wir gerade sind in Hosea. Und Israel war wirklich so unmöglich. Es ist so unmöglich. Du bleibst da, du willst Gott begegnen, du willst zu Gott beten, aber alles, was passiert ist, dass du mit Gott kämpfst und ringst. Anstatt, dass Jakob mit Gott einen Tee getrunken hätte und ein lecker Brot gegessen hat, so wie Abraham das gemacht hat, wie Abraham Gott ganz offen empfangen hat, gesagt hat, hier, komm, setzt euch hier. Sarah, back schnell noch ein Brot, komm, lass uns sie. Das ist so, wie Abraham Gott empfangen hat. So konnte Jakob Gott nicht empfangen in dieser Nacht an dem Fluss. Und das hat was mit Jakobs innerem Wesen zu tun, dass er Rebell war, dass er widerspenstig war, dass er ein Stickkopf war, ein Stiernacken, ein Sturkopf. Er wollte nicht so wie Gott. Und er hat, glaube ich, bis an sein Lebensende damit gerungen, mit Gott. Und es wundert mich nicht, dass er dabei verletzt wurde. Denn wenn wir gegen so jemanden wie Gott kämpfen, können wir nicht gewinnen. Und Israel konnte nicht gewinnen, hat es aber trotzdem getan. Und es wundert mich nicht, dass es sich dabei verletzt hat. Das ist traurig, aber wahr. Psalm 78, David versucht es hier ein bisschen zu beschreiben. Und er schafft es recht gut, finde ich. Er beschreibt so diese ganze Halsstarrigkeit Israels. Und wie Gott sie befreit hat aus Ägypten. Sie haben 100 Wunder gesehen. Schon als sie in der Wüste waren, hatten sie Wunder über Wunder erlebt. Mehr als ich bis jetzt erlebt habe. Und sie hätten eigentlich so begeistert sein müssen von Gott, so enthusiastisch, so hingegeben, so liebevoll, so dankbar. Sie hätten Lieder über Lieder schreiben müssen, Lobpreislieder, jeden Tag eins, über die Herrlichkeit Gottes, über seine Gnade. Aber sie haben sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und hier steht in Vers 24 vom Psalm 78, und es geht um Gott und um Israel, und hier steht, was Gott alles gemacht hat. Lesen wir mal Vers 23. Und doch hat er, also Gott, den Wolken oben geboten und die Türen des Himmels geöffnet und hat Manna auf sie regnen lassen, dass sie es essen, und ihnen Himmelsgetreide gegeben. Ein jeder aß Brot der Starken. Speise sandte er ihnen bis zur Sättigung. Er ließ den Ostwind losbrechen am Himmel und trieb durch seine Stärke den Südwind herbei. Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand der Meere und ließ sie mitten in sein Lager fallen, rings um seine Wohnung. Da aßen sie und wurden sehr satt. Und was sie verlangten, brachte er ihnen. Sie hatten sich noch nicht abgewendet von ihrem Verlangen und ihre Speise war noch nicht in ihrem Mund. Da stieg der Zorn Gottes gegen sie auf. Er brachte viele unter ihren stattlichen Leuten um. Die jungen Männer Israels streckte er nieder. Trotz allem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder. Da ließ er in Nichtigkeit hinschwinden ihre Tage und ihre Jahre in Schrecken. Wenn er sie umbrachte, dann fragten sie nach ihm, kehrten um und suchten nach Gott. Und sie dachten daran, dass Gott ihr Fels sei und Gott der Höchste, ihr Erlöser. Doch sie betrogen ihn mit ihrem Mund und mit ihrer Zunge belogen sie ihn. Denn ihr Herz war nicht fest ihm gegenüber und sie blieben nicht treu an seinem Bund. Er aber war barmherzig, vergab die Schuld und vertilgte nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. Er dachte daran, dass sie Fleisch sind, ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkehrt. Wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn in der Wüste, betrübten ihn in der Einöde. Immer wieder versuchten sie Gott und kränkten den Heiligen Israels. Sie dachten nicht an seine Hand, an den Tag, da er sie von dem Bedränger erlöste, als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder im Gebiet Zoans. Und so weiter. Und so geht es weiter und weiter. Und so ist ja auch das Alte Testament. Ein Auf und Ab. Und immer wieder dieser Ringkampf. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir uns nach einer ganz anderen Sache, oder? Wenn wir diesen Hosea-Ringkampf lesen, dieser Ringkampf mit diesem Volk, was so halsstarrig ist und anstatt Gott mit offenen Armen zu empfangen, ihm so gegenübersteht, dann sehen wir uns, ja, nach dem neuen Bund. Dann sehen wir uns nach einer anderen Beziehung zu Gott. Dann sehen wir uns nach, ja, danach was anderes zu lesen und zu erleben. Und ich habe mir so vorgestellt, wie Israel war so unmöglich. Das Volk Gottes war so unmöglich. Stellt euch mal einfach vor, Gott geht zu so einem Klassentreffen. Ja, Klassentreffen mit Gott. Da kommen alle Götter so zusammen beim Klassentreffen und erzählen so ein bisschen von ihren Erfahrungen. Ja, Und Gott ist auch dabei. Jahwe ist auch dabei. Und er kommt so rein und da sind die ganzen anderen Götter, Zeus und wie sie alle heißen, Odin, wer ist noch dabei? Keine Ahnung. Ich kenne die alle nicht. Baal meinetwegen auch. Vielleicht auch noch irgendein goldenes Kalb daneben. Na, und die unterhalten sich so ein bisschen über ihre Völker. Ne? Und Zeus so, ja, mein Volk, sind tapfer, sind stark, sie lieben mich. Das ist total toll mit denen. Die sind so begeistert. Ja? Die wissen, ich bin der Größte und wenn ich was sage, dann ist aber Punkt. Dann ist Schluss. Echt. Also ich muss nur einmal auf den Tisch hauen und die Sache ist gegessen. Und die anderen so... Und auch dann der Nächste, ne, so, ja, bei meinem Volk, die hören aufs Wort. Ich muss nur einmal sagen, mach dies, mach das, sofort. Sofort. Die haben so einen Respekt vor mir und die lieben mich. Und alle so. Und dann ist Jahwe an der Reihe. Und er hat innerlich schon Angst eigentlich vor diesem Moment gehabt, zu erzählen von seinem Volk, vor den anderen. Und er schämt sich so sehr für sein Volk. Er könnte sich so sehr schämen. Er hätte allen Grund, sich so sehr zu schämen für dieses Volk, was er auserwählt hat. Er kann nicht damit angeben, so wie die anderen. Die anderen so, ja, hier, das ist mein Volk, das ist mein Haus, das ist mein Auto. Aber was kann er denn auf den Tisch legen? Hier ist ein Foto von meinem Volk. Es ist peinlich. Es ist traurig. Er muss sich so schämen, auf diesem Klassentreffen sein Volk zu zeigen. Das ist so tragisch. Was könnte er denn erzählen? Ja, wisst ihr, ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie mehr als alles. Ich liebe sie mehr als alles. Ich liebe sie mehr als alles, was ich erschaffen habe. Dieses Volk, das liebe ich so sehr. Ich würde für sie sterben. Ich würde alles für sie machen. Denkt ihr irgendwie, das kommt irgendwie zurück? Denkt ihr, sie gehen irgendwie auf mich ein? Denkt ihr, sie hören mal auf mich? Es ist ein ständiger Kampf. Ständiger Kampf. Und ich würde mir so gerne eine andere Beziehung zu meinem Volk wünschen, aber es klappt einfach nicht. Und alle anderen so, du Armer, komm her. Komm. Das ist natürlich Bullshit, aber trotzdem. Das ist ein Volk, mit dem Gott ringt. Das ist so peinlich. Das ist so traurig. Es ist so armselig. Und ich musste gestern denken, genau wie wir. Genau wie die Christenheit. Genau wie die Christen heutzutage. Oder auch damals. Die Christenheit wahrscheinlich von Anfang an war genauso ein Trauerspiel, ein Stück weit, wie das Volk Israel. Und genau so, ja, peinlich, undankbar, lieblos, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich darin einfach echt gesehen und ich dachte so, wow, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Gott? Stehe ich Gott so gegenüber? Lass mich in Ruhe? Verpiss dich? Hau ab! Geh weg! Das ist mein Leben! Ich mache, was ich will. Manchmal, wenn ich einen guten Tag habe, Gott, dann darfst du dich mit an den Esstisch setzen. Aber nur für eine halbe Stunde! Und dann gehst du bitte wieder, wenn ich wieder die Sachen mache, die ich so mache, weil sie mir gut tun. Dann bitte wieder verkriech dich in deine Ecke, Gott. Kennt ihr Harry Potter? Natürlich nicht. Aber der wohnt auch unter so einer Treppe. Ne, wenn ihr den ersten Teil hoffentlich nicht gesehen habt, der wohnt unter so einer Treppe. Und er darf nur manchmal rauskommen, wenn die Familie irgendein Fest feiert, damit die Verwandten sehen, wie gut die Familie zu ihm ist. In Wirklichkeit wohnt er nur unter der Treppe. Und die Frage ist, wohnt Gott bei mir auch nur unter der Treppe? Hole ich ihn auch nur manchmal raus, wenn Verwandte da sind? Hole ich ihn raus, wenn Geschwister da sind? Hey Geschwister, guck mal, hier ist auch Gott bei mir. Ist das nicht toll? Und dann mache ich irgendwie 2 Stunden lang, ja, und Jesus und hm. Und dann, wenn die Geschwister gehen, tschüss, komm gut nach Hause. Und du gehst jetzt unter die Treppe. Ja, ich weiß nicht, so ist es natürlich nicht. Das ist jetzt irgendwie wieder mal völlig überspitzt, aber lass es mal hier lesen in Kapitel 10 von Hosea. Israel war ein üppiger Weinstock. Das kennen wir auch schon aus Kapitel 9. Hier wird es nochmal gesagt: Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Das ist erstmal so eine Situationsanalyse, eine Bestandaufnahme. Das ist erstmal so ein Ding. So war das früher, sagt Gott. Früher war Israel mal ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Israel war so verwöhnt worden von Gott. Gott hat ja alles für Israel getan, so wie Gott alles für uns tut. Wir kriegen doch nur das Beste von ihm. Wie Rainer Kirstein immer sagt, nur die Sahne für Gottes Kinder. Das sagt doch Rainer immer. Und da ist doch was dran. Gott will doch nur das Beste für uns. Und nur das Beste ist ihm gut genug für seine Kinder. Und so wirklich, Geschwister, wenn ihr Gott kennt, wenn ihr Jesus kennt, dann wisst ihr, dass das stimmt. Dann sagt ihr Amen dazu, weil ihr nur das Beste von Gott kriegt. Und nur das Beste. Wir haben seinen Heiligen Geist, der uns stärkt, der uns Kraft gibt, jeden Tag neu. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat uns versprochen, bei uns zu sein, alle Tage. Wir müssen keine Angst haben, hat Gott gesagt. Ich kümmere mich um euch. Ich bin für euch da. Ich bin immer bei dir. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Er schenkt uns Begabung in unsere Gemeinde. Wir sind so begabt. Unsere Gemeinde ist so beschenkt von Gott. Vielleicht merkt ihr das nicht. Ich merke das. Ich sehe das. Und ihr bestimmt auch. Wir sind so beschenkt, so reich. Wir sind dieser Weinstock. Wir sind üppig. Wir haben Frucht. Weil Gott uns gesegnet hat. Nicht, weil wir geil sind. Weil Gott uns gesegnet hat. Das ist so wichtig, dass man das hier. Warum ist Israel so aufgeblüht? Weil Gott sich um Israel gekümmert hat. Weil Gott diese Pflanze gepflegt hat. Wie Jesus sagt, Gott ist da und er beschneidet diesen Weinstock, er gießt diesen Weinstock, er wäscht sogar die Trauben. Gott kümmert sich so wie so ein Hobbygärtner, so ein total kranker Hobbygärtner, wenn ihr das kennt. So Leute, die so mega auf Pflanzen abfahren, ich verstehe das immer nicht. Ich meine, ich mag Tomaten und ich liebe es, wenn Bärbel ein paar Tomaten aus dem Garten, aber selber die Tomaten pflegen, ich habe irgendwie keine Beziehung zu Pflanzen so richtig. Aber ne, ihr kennt ja diese kranken Hobbygärtner, die dann den ganzen Tag im Garten sind. Oder so Frauen, die von der Arbeit kommen und dann sofort in den Garten springen und einfach sich um ihre Rosen kümmern und um ihre Tulpen kümmern und wow, und das ist so voll deren Ding. Und genauso ist Gott mit Israel gewesen. Er hat sich, das war sein Ding, sich um Israel zu kümmern. Das war seine Hauptaufgabe. Dafür ist er von der Arbeit nach Hause gekommen, um sich um Israel zu kümmern. Er ist direkt in den Garten gegangen, zu diesem Weinstock, zu Israel, und hat angefangen zu gießen, zu pflegen. Oh, da ist ja ein vertrocknetes Zweigchen. Oh nein. Oh, die Erde ist aber auch schon ein bisschen ausgelutscht hier unten. Neue Erde, Fetthumus. So, mein Pflänzchen, jetzt kannst du wieder wachsen. Oh, da sind ja Steinchen. Die könnten ja, daran könnten sich ja deine Wurzeln stoßen. Oh nein. Weg damit. Israel hatte keinen Grund, sich zu beschweren. Und wir auch nicht, Geschwister. Wir haben keinen Grund, Gott einen Vorwurf zu machen. Wir können nie im Leben sagen, Gott, du hast mich nicht gut gepflegt. Gott, du hast dich nicht gut um mich gekümmert. Gott, ich bin vernachlässigt worden von dir. Das können wir nicht sagen. Das ist Bullshit. Das ist Schwachsinn. Schminkt euch das ab, diese Haltung, diese Opferhaltung. Gott, du hast dich nicht um mich gekümmert, deswegen bin ich jetzt hier am Boden. Nein. Manchmal zwingt uns, will uns unsere Psyche in diese Opferhaltung bringen. Gott, ich bin dein Opfer und du bist der Täter. Schämst du dich gar nicht für all das, was du mir angetan hast? Oh, Leute. Wir checken nicht, was Gott uns alles geschenkt hat. Wir vergessen genau wie Israel, wie in dem Psalm eben. Mann, wo kommen wir her? Was hat Gott für Wunder getan? auf dem Weg zu diesem Tag heute, 2013. Habt ihr das auch schon alle vergessen? Ich denke manchmal, also ich vergesse das manchmal so sehr. Und manchmal sind so diese Tage so geil, wo ich irgendwie so ein Flashback habe und mich daran erinnere und es einfach nur geil ist und ich einfach nur darauf feiere. Und genau so hier. Israel, denk doch mal dran, wie beschenkt du bist. Ein üppiger Weinstock. Und das lesen wir jetzt nicht, weil die Zeit so knapp ist. In Jesaja Kapitel 5, 1, da ist so ein ganzes Lied über so einen Typen, der so mega auf seinen Weinstock steht. Und der so jeden Tag in diesen Garten geht und die Steine raussucht aus dem Weinberg. Und dieser Weinberg, das ist Israel. Und dieser Mann kümmert sich. Er kauft Düngemittel. Ich würde nie Dünger kaufen. Nur wirkliche Blumenliebhaber kaufen Dünger. Ich denke mir immer so, sollen doch die Scheißpflanzen das selber rausholen aus der Erde. Ja, was denn? Dafür, das können sie doch. Das habe ich im Biounterricht so gelernt. Die können das doch eigentlich. Nein, ach, hier hast du noch mehr Düngemittel, da hast du noch mehr Mineralien. Mein Pflänzchen. Aber so ist ja Jesaja, lest das, 5,1. Das ist so schön. Und dann aber nichts passiert. Gott macht alles richtig, aber nichts passiert. Ist euch das mal bei einer Pflanze passiert? Was ist mit der Pflanze los? Ich habe alles richtig gemacht. Die Erde war richtig. Ich habe es zur richtigen Jahreszeit eingepflanzt. Ich habe den richtigen Dünger genommen. Ich habe es auf die richtige Fensterbank gestellt, wo es genau das richtige Licht gekriegt hat. Ich habe sogar einen Zaun drum gemacht, damit keine Tiere kommen und das irgendwie abfressen, irgendwelche Schnecken oder so. Ich habe alles gemacht, aber nichts passiert. Und genau das ist die Situation in Hosea 10. Gott sagt, ich habe alles mit euch richtig gemacht, aber es ist nichts bei euch passiert. Was ist los? Und jetzt wird es natürlich ringkämpferisch. Wir gehen jetzt mal hier rein. Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Lies doch mal Epheser Kapitel 1, womit Gott uns alles beschenkt hat, uns Gemeinde, uns Christen. Und dann beschwer dich mal bitte, nachdem du Kapitel 1 gelesen hast, nochmal bei Gott, so wie du es heute tust vielleicht. Da bleibt dir aber die Spucke weg und die Worte. Wenn du Epheser Kapitel 1 siehst, dann siehst du das Düngemittel, dann siehst du die Liebe, die Hingabe. Jesus hätte ja auch am Kreuz sterben können und sagen können, so, das war's. Ciao, bin jetzt mal tot. Nach 3 Tagen stehe ich auf. Himmelfahrt. Leute, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Power. Straight night. Und wir sehen uns, wenn ihr tot seid. Okay? Ciao. Psst, weg. Und die Gemeinde so, aber Jesus, ich kann das nicht. Nein, Jesus hätte uns doch alleine lassen können und sagen können, so, jetzt seht mal zu. Jetzt will ich aber mal sehen, was ihr daraus macht. Nein. Gesagt, Leute, ich muss gehen, aber keine Angst. Keine Angst. Ich lasse euch den Tröster hier, den Heiligen Geist. Ey, wenn ihr mal drüber nachdenkt, ist es sogar ganz gut, dass ich gehe. Weil wisst ihr, wenn der Heilige Geist direkt in euren Herzen wohnt, das wird euch so stärken. Das wird euch so trösten. Das wird euch so durchhelfen, so weiterbringen. Und all die ganzen Geschenke, die Gott noch oben drauf legt. Ich dachte früher mal, das ist wie in so einer Werbesendung, in so einer TV-Show. Kennt ihr das? So ein neuer Küchenhobel, so. Wow, es ist unglaublich, dieser neue Küchenhobel. Er rasiert mein Gemüse so cool. Es ist unglaublich. Wofür ich früher 45 Minuten gebraucht habe, nur noch 5 Minuten. Oh, das ist unglaublich, Barbie. Wie machst du das? Oh, ich weiß selber nicht. Das ist unglaublich. Ich muss es nur einmal in die Hand nehmen und mein Essen ist quasi, macht sich von selber fertig. Willst du auch mal probieren? Oh ja. Oh, das ist ja krass. Oh nein, wow. Und dann kommt der Spruch. Wenn Sie jetzt diesen Küchenhobel bestellen, ich weiß, Sie sind schon völlig überwältigt vor den Bildschirmen, dann legen wir noch diese niegelnagelneuen Mercedes-Benz A-Klasse obendrauf, 3 Goldbarren und das Küchenmesser Set Chefkoch. Also, rufen Sie jetzt an, Sie haben nichts zu verlieren. Klar, würde niemand noch einen Benz draufpacken, aber ich glaube Gott, ne? So ist doch Gott. Oder er sagt, ey, nimm doch meine Gnade an und werde doch mein Kind. Und nicht nur, dass ich dich erlöst habe von deiner Sünde, das würde doch schon reichen. Das ist doch geil genug. Da könnten wir uns doch schon nicht mehr beschweren, oder? Vergebung der Sünden. Völlig reingewaschen von aller Schuld. Das würde mir eigentlich schon reichen. Aber nein, Gott packt noch was drauf und noch was. Und wenn du jetzt bestellst, noch was. Und es ist so, nein, aber es ist doch so. Überlegt euch das doch mal. Und dann besitzen wir die Dreistigkeit, uns zu beschweren bei Gott, dass er sich nicht genug um uns kümmert. Das geht eigentlich gar nicht. Israel war ein üppiger Weinstock. Und das sind wir, der genügend Frucht hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Je schöner sein Land wurde, desto schöner machten sie ihre Gedenksteine. Und das ist die Tragik. Jetzt kommt das Tragische an der ganzen Sache. Gott pumpt alles in uns hinein, an Kraft, an Aufwand, an Energie. Von mir aus auch an Finanzen, egal. Er segnet uns. Aber was machen wir denn damit? Im besten Falle gar nichts. Im schlimmsten Falle Scheiße. Das ist genau das, was hier steht. Ich habe euch alles gegeben. Ihr seid ein saftiger Weinstock. Ihr habt dicke Trauben. Aber je besser es euch geht, desto mehr investiert ihr den Segen in Müll. In Dinge, die ich nicht brauche. In Dinge, die ich nicht will. In Dinge, die nichts bringen. In Dinge, die ich sogar hasse. Und ich sehe so sehr unser Land, unser Deutschland darin. Gott hat uns so fett gesegnet. Uns geht's so gut. Die Finanzkrise ist am Wüten. Wir reden locker über Milliarden. Und nochmal da Milliarden hin und da Milliarden. Und ja, es muss ja. Wahrscheinlich ist es so. Wir verteilen die Milliarden und Deutschland hat alles richtig gemacht. Agenda 2010, gut, dass wir es gemacht haben. Jetzt sind wir aus dem Schneider. Wir sind die Einzigen in Europa, denen es noch gut geht. Und was machen wir mit dem Segen? Wir machen nur Müll. Wir machen alles falsch. Wir investieren das Geld in noch mehr Gender-Mainstreaming bei den Kindern, im Kindergarten schon. Wir investieren es in die Bildung, um unsere Kinder noch richtig zu versauen. Wir nehmen Gottes Segen und investieren ihn in Dinge, die Gott hasst. Und das ist so finster. Und das kann aber auch privat bei uns so sein, Geschwister. Gott hat dir Kraft gegeben. Worin investierst du deine Kraft? In Gottes Reich? Oder vielleicht sogar in Dinge, die Gott überhaupt nicht gut gefallen? Gott hat dir Geld gegeben. Worin investierst du dein Geld? In Gottes Reich? Behältst du es für dich? Oder investierst du es vielleicht sogar in Dinge, wo andere Menschen drüber ausgenutzt werden, ausgebeutet werden, versklavt werden? Ich sage nur mal Aktienfonds, diese großen Fondsgesellschaften. Die Banken sagen ja immer, legt mal euer Geld bei uns an und lasst es für euch arbeiten. Aber wer arbeitet denn da mit dem Geld? Das sind die armen Schweine in Indien, in Pakistan, die in diesen Scheißfabriken abbrennen. Die arbeiten für unser Geld. Die vermehren unser Geld. Unser Geld vermehrt sich nicht von alleine auf der Bank. Das machen die armen Schlucker in den Entwicklungsländern. Was machen wir? Was machen wir mit dem, was Gott uns schenkt? Was tun wir damit? Unsere Kraft, unsere Begabung, unsere Talente. Du bist musikalisch begabt, aber du spielst in einer Band, die AC/DC-Songs covert. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. Was? Was? Gott hat dich begabt mit Musik und du investierst es vielleicht gar nicht, vielleicht nur für dich. Meine Musik mache ich so für mich. Ich bin so ein intellektueller Christ. Ich bin Künstlerchrist. Ich sehe das immer nicht so eng. Ja, man muss es ja auch mal genießen alles. Ja, aber woher hast du die Gabe und wofür hat dir sie jemand gegeben, vielleicht für andere. Matthäus 25. Ich könnte manchmal durchdrehen. Christen sind hochbegabt und machen nichts damit. Nichts. Sie machen höchstens noch ihre Firma reicher. Toll! Das ist schön. Aber nutzt du dein Talent auch fürs Reich Gottes? Oder bereichert sich einfach dein Chef an deinem Talent und deiner Zeit und deiner Kraft und deiner Energie und deiner Liebe? Und sogar deine Familie kommt zu kurz. Nicht nur Gott kommt zu kurz, deine eigene Familie, deine eigenen Kinder, deine eigene Frau. Weil du dein Talent an jemanden verschwendest, der einen Scheiß darauf gibt. Der nur die Zahlen hinter deinem Talent sieht. Der nur Nummern hinter deinem Talent sieht. Nullen und Einsen, Dollarscheine, Euroscheine. Vielleicht bin ich da irgendwie auch zu extrem, wahrscheinlich. 25. Alle Künstlerchristen können sich gerne nachher bei mir melden und mit mir diskutieren. Echt. Oh, ich bin ja so ein Künstler. So was Besonderes. Das ist mir alles hier mit zu viel Druck in der Bibel. Oh, ich muss ein bisschen freier mich entfalten. Ich bin auch Künstler. Ja, man glaubt es kaum. Und so ein grober Klotz dazu. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Wie crazy! Da muss der Chef mal ins Ausland und übergibt die ganze Firma, alles was er hat, sein ganzes Geld seinen Knechten. Und einem gab er 5 Talente, das ist eine Menge Kohle. Einem anderen gab er 2, das ist auch noch ziemlich viel Geld. Und einem anderen 1, das ist auch noch viel Geld. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und ich füge hinzu, damit umgehen zu können. Geschwister, vielleicht seid ihr nicht begabt, weil ihr nicht damit umgehen könnt. Das geht mir, glaube ich, genauso. Vielleicht hat Gott mich einfach nicht noch mehr begabt, weil ich so ein arrogantes Arschloch bin. Ja, das kann durchaus sein und das akzeptiere ich auch. Er gibt jedem nach seiner Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. Und auch der zweite. Und auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Gute Investition. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es traten herbei, die 5 Talente empfangen hatten. Und das dürfen wir nicht vergessen, Geschwister. Gott wird uns später fragen, hast du dein Talent eingesetzt für mich? Fürs Evangelium? Dafür, dass deine Mitmenschen, die du überhaupt nicht wahrgenommen hast, was weiß ich, wie viele 1000 Leute hier in dieser Stadt wohnen, 500.000? Die waren dir alle scheißegal, oder? Sei mal ehrlich. Du hast dein Ding gemacht, oder? Sag ehrlich, du hattest dein Talent, du warst glücklich, du konntest Musik machen, du konntest das machen, es war schön. Du wurdest bewundert, du wurdest beklatscht. Du hast kein Wort über Jesus gesagt. Du standst auf der Bühne, vor dir 3000 Leute, alle krank an Sünde, alle Sünder, unheilbar krank, dem Tode geweiht. Und du als christlicher Musiker besitzt die Frechheit, nicht ein einziges Wort über die Rettung zu sagen. Du stehst auf der Bühne, hast in deiner Tasche das Medikament für diese Krankheit. Ich meine, stellt euch das mal so vor, das ist irre, das ist krank, das ist pervers. Du stehst da vorne. Thank you for the evening, it was great, thank you. I love you so much, Germany. I love Germany. Noch nie was von gehört. I love Germany. It's crazy, crazy. Oh ja, God bless you. Das ist das Einzige. Und du denkst so, Junge, du weißt alles. Du kennst das Evangelium. Jesus ist angeblich dein Herr und Heiland. Da draußen, 3000 Leute, die hättest du jetzt eben mal so mit dem Evangelium bekannt machen können. Die wären bestimmt nicht aus der Halle gerannt, oder? Thank you. Oh ja, nach der Bühne kommt noch so ein Interview da normalerweise. Yeah, no, I'm Christian, but in the first place I'm an artist. I'm an artist and a Christian. And that's not like I'm a Christian and an artist. Und ich weiß, dass ihr das kennt, alle, diese Interviews. Ja, ich bin Künstler, aber auch Christ. Super, toll, gut gemacht. Hol doch noch ein Loch für deine anderen Talente, die du hast. Kannst du gleich noch mit dazu schmeißen und Erde rauf. Schön. Du bist Künstler und zufälligerweise auch noch nebenbei hobbymäßig Christ. Toll, das ist gut. Schmeiß dich gleich noch selber mit ins Loch. Ja, was hat denn dann die Welt verloren? Einen guten Musiker, toll, davon gibt's noch genug. Aber bestimmt kein Missionar oder Prediger fürs Evangelium. Ja, ich bin da zu engstirnig. Aber Israel, du hast so viel Talente, ne? Und so war Israel. Du hast so viel bekommen, aber du machst nichts damit. Israel, du solltest für die anderen Völker um dich herum ein Licht sein, hatte Gott gesagt. Dafür habe ich dir doch die Talente gegeben und nicht dafür, dass du Künstler und auch noch so ein bisschen Christ bist. Dafür habe ich dir dein Talent nicht gegeben. Ich habe dir dein Talent gegeben dafür, dass du Christ bist an erster Stelle und künstlerisch begabt und so geil bist in deiner Begabung, dass du Leuten das Evangelium bringen kannst, dass sie trotzdem zu dir kommen, dass sie einfach deine Show hören, weil du der Geilste bist, weil du der Beste, der Begabteste bist und sich das Evangelium abholen können bei dir. Aber so war das nicht in Israel. Sie investierten ihren ganzen Reichtum und Begabung in Dinge, die egal waren oder Dinge, die sogar schlecht waren. Die Altäre waren für Gott. Hier in Vers 1. Die Steine waren Götzenbilder. Also sie haben einmal in oberflächlichen Gottesdienst investiert. Tolle Altäre, große Kirchen, wow. Nichts drin. Und sogar Götterbilder noch. Und hier Vers 2, geteilt ist ihr Herz, jetzt werden sie büßen. Und jetzt geht Gott in den Ringkampf. Jetzt zieht Gott sein T-Shirt aus. Ich mach's nicht, keine Angst. Ich bin zwar gerade am Trainieren, aber ist noch nicht so weit. Und jetzt, Israel, reden wir mal ein ernstes Wörtchen miteinander. Geteilt ist ihr Herz. Jetzt werden sie büßen. Hart. Hier kann man auch übersetzen, glitschig ist ihr Herz. Das Wort geteilt wird auch mit glitschig übersetzt. Und das, finde ich, hat irgendwie was auch. Glitschig ist ihr Herz. Und das kenne ich auch von meinem Herzen. Es ist so... Bleib hier. Stellt euch vor, du willst so ein Herz anfassen. So als Herzchirurg, ne? Kardiologie. Kann mal jemand das Herz halten? Es ist so eklig, glitschig, verschleimt und verfettet. Also ja, gib her, komm, schmeiß da rein in den Patienten. Los, einmal festnähen. Boah, ist ja ekelhaft. Durften wir dieses Ekelherz eigentlich überhaupt noch an jemand anders, die Organspende irgendwie? Naja, egal. Jetzt ist es drin. Glitschig ist ihr Herz. Ey, so ein Herz willst du gar nicht mal anfassen. Da glitscht alles dran ab, so. Ist unser Herz so? Lassen wir was ran an unser Herz? Machen wir unser Herz verletzbar? Oder bilden wir so eine riesige, fette, ekelhafte Schleimschicht um unser Herz? Widerlicher Ekelschleim, an dem alles abprallt und abglitscht. Oder sind wir echt krass und sagen, Gott, hier ist mein Herz und das ist gar kein Schleim. Oder ich will zumindest keinen Schleim drum haben. Bitte entferne allen Schleim, wenn da welcher ist, Jesus, dann bitte weg mit dem scheiß Schleim. Und du darfst an mein Herz, du darfst daran rumschneiden, du darfst alles, mach was du willst mit meinem Herzen. Von mir aus mach's kurz kaputt, zerbrich es von mir aus. Reiß es kurz auseinander, ich weiß, du wirst es mir wieder neu einsetzen, aber Jesus, bitte, nimm den Schleim weg. Allen Schleim weg. Das muss unser Gebet sein. Jetzt werden sie büßen. Er zerbricht ihre Altäre, verwüstet ihre Gedenksteine. Ja, jetzt werden sie sagen, wir haben keinen König, und das ist eine Schau in die Zukunft. Denn wir haben den Herrn nicht gefürchtet. Und der König, was soll er für uns tun? Es geht jetzt um die Assyrer, die kommen werden und den König und alles kaputt machen werden. Sie haben viele Worte geredet, Meineide geschworen, Bündnisse geschlossen. So sprost der Rechtsspruch wie Giftkraut in den Furchen des Feldes. Die Bewohner von Samaria bangen um das Kalb von Bet-Aven. Die Bewohner haben Angst um ihr goldenes Kalb. Anstatt Angst um die Beziehung zu Jesus zu haben, haben sie Angst, dass sie ihr goldenes Kalb verlieren. Ja, sein Volk wird noch trauern darüber. Seine Götzenpriester heulen um es, wegen seiner Herrlichkeit. Denn sie wird gefangen von ihm wegziehen. Auch das wird nach Assur gebracht als Tribut für den König Jareb. Mal so nebenbei, die Assyrer und die Völker damals so in Persien, die haben das so gemacht. Das war so eine ganz normale Sache. Wenn man ein Volk besiegt hat, dann hat man ihre Götter genommen, so, ne? Und hat sie in den eigenen Tempel getragen. Und so, somit hat man sozusagen die Götter des anderen Volkes in Geiselhaft genommen. Okay, das war so die Denke dahinter. Wir haben jetzt euren Gott, ne? Der kommt jetzt bei uns in den Tempel und ist jetzt für uns da. Und Freunde, passt lieber auf, wir haben euren Gott. Also macht keine Scherze, wir haben euer Gott. Und es war wirklich so, das haben die wirklich gemacht. Also diese Tempel waren voll von fremden Göttern aus anderen Völkern. Die haben sie so alle gesammelt sozusagen. Und verrückterweise dachten sie, diese goldenen Kälber sind die Götter von Israel. Na komm, nimm mal mit, ne? Verrückt und traurig. Auch das wird nach Assur gebracht als Tribut für den König Jareb. Beschämung wird Ephraim ergreifen und Israel wird sich schämen wegen seines Ratschlags. Vernichtet ist Samaria, sein König treibt wie ein abgeknickter Zweig auf der Wasserfläche. Und das ist alles dieser Ringkampf mit dem Volk Israel. Ausgerottet werden die Höhen von Aven, Israels Sünde. Dorn und Disteln werden auf ihren Altären wachsen. Und sie werden zu den Bergen sagen, bedeckt uns. Und zu den Hügeln, fallt auf uns. Eigentlich sollte man auch sagen, wenn man Gott begegnet, hallo Gott, hier bin ich. Schön, dass du da bist. Aber Israel wird Gott so begegnen, so gestört wie immer. Oh, Berge, verbergt uns vor Gottes Angesicht. Eigentlich sollten wir uns doch freuen auf Gottes Angesicht, darauf, dass er kommt. Aber das ist dieser Ringkampf. Und Israel ist uneinsichtig und will lieber, dass die Berge sie bedecken, als Gott um Hilfe und um Gnade zu flehen. Lieber irgendwelche Berge auf mich rauf. Seit den Tagen von Gibea hast du gesündigt, Israel. Und das ist diese Geschichte, naja, die erzähle ich jetzt nicht. Dort sind sie stehen geblieben. Wird sie nicht in Gibea der Kampf gegen die Kinder der Widerspenstigkeit erreichen? Nach meinem Wunsch werde ich sie auch züchtigen. Und Völker werden gegen sie versammelt werden, wenn man sie für ihre zweifache Schuld bindet oder in ein Joch spannt. Und Ephraim war doch eine gewöhnte junge Kuh, die gerne drosch. Und ich, als ich an ihrem schönen Nacken vorbeikam, wollte ich Ephraim einspannen. Juda sollte pflügen, Jakob für sich eggen. Ein bisschen schwer zu verstehen. Wieder wird die Kuh so als Bild benutzt. Und Gott hatte Israel eigentlich so als in so eine Drescharbeit eingespannt. Und das war genau dieser Auftrag, den Gott gegeben hatte. Israel, du bist so eine junge Kuh, ich gebe dir eine Aufgabe. Du sollst dreschen. Und das war, Licht und Salz zu sein für die anderen Völker um Israel drumherum. Das war diese Drescharbeit. Das war einfach, das hat Spaß gemacht. Die Kühe, die gedroschen haben, das war eine coole Arbeit für Kühe. Das war so, yeah, woo, eine Runde dreschen. Und beim Dreschen durfte man auch noch fressen. Ja, das ist gut. Aber Gott sagt, weil du so bist, wie du bist, Israel, gebe ich dir jetzt eine neue Aufgabe. Und das ist pflügen. Und pflügen ist sehr hart. Wenn ihr so wollt, ist das hier so eine Arbeits- und Erziehungsmaßnahme von Gott. Also so ein Bootcamp für Israel. Und damit ist natürlich die Gefangennahme Israels gemeint, das Exil. Israel wird jetzt in den Flug gespannt. Sie müssen jetzt hart arbeiten und es wird schwer werden für Israel. Juda soll pflügen, Jakob für sich eggen. Und jetzt kommt ein wunderschöner Vers hier. Seht euch nach Gerechtigkeit, übersetzt Elberfelder. Luther sagt, glaube ich, seht Gerechtigkeit. Erntet gemäß der Gnade. Brecht euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Und das ist eigentlich so, womit ich heute enden möchte. Such den Herrn. Es ist Zeit. Israel, du hast noch eine Chance. Such den Herrn. Such den Herrn von ganzem Herzen. Mach einen Neuanfang. Du kannst es. Ich lasse es zu. Du darfst es. Ich gebe dir noch eine neue Chance, sagt Gott. Mach einen Neubruch. Du kannst noch mal ganz von vorne anfangen. Du kannst ein ganz neues Leben anfangen, wenn du willst. Und das sagt Gott auch zu jedem von uns. Du kannst immer wieder zu Gott kommen. Du kannst immer wieder einen Neuanfang machen, auch heute Morgen. Du kannst da raus aus dieser Herzensglitschigkeit. Du kannst raus aus dieser Haltung so gegen Gott. Du kannst da raus. Gott gibt dir eine zweite Chance, wenn du es willst. Tu es. Tu es. Brecht euch einen Neubruch. Gott lässt das zu. Du kannst dein Leben von vorne anfangen. Du kannst es nochmal ganz neu anfangen. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir sind so dermaßen gesegnet von dir. Herr, wir sind so begabt. Und selbst wenn wir es nicht sehen, andere um uns herum sehen unsere Begabung und sind dankbar und profitieren, Herr. Du hast uns so viel gegeben, Jesus, und wir, ja, uns fällt es so schwer, Herr, es einfach gut einzusetzen. Du hast uns so gepflegt, Herr. Du kümmerst dich so sehr um uns, Jesus. Um deine Gemeinde, Herr. Du kümmerst dich so sehr um dein Volk. Jesus, du bist so gut zu uns. Über die Maßen gut, Herr. So wie wir es eigentlich gar nicht verdient hätten, Herr. Deine Gnade ist so unglaublich, Herr. Und wir stehen da mit verfetteten, glitschigen Ekelherzen manchmal. Und haben uns irgendwie zugeschleimt mit irgendwelchem Schleim. Und sind nicht offen, Herr, für dein Reden. Und haben alles das Gute, was du uns gegeben hast, haben nichts damit gemacht, Herr. Jesus, und so wollen wir einfach heute Morgen vor dir stehen, Herr. Und Jesus, uns diesen Neubruch brechen, Herr. Jesus, wir wollen immer wieder neu anfangen mit dir, Jesus. Und wir wollen heute Morgen bekennen, Herr, wir wollen nicht mit dir kämpfen. Jesus, wir wollen die weiße Fahne schwingen, Herr, vor dir. Wir geben auf. Du hast gewonnen, du bist stark, du bist der Mächtige. Wir können nicht gegen dich gewinnen. Herr, aber wir wünschen uns deine Liebe. Und wir wollen mit dir gehen. Jesus, unsere Beziehung zu dir soll anders aussehen als ein Ringkampf. Jesus, unsere Beziehung zu dir soll anders aussehen als hier in Hosea. Jesus, die Beziehung zwischen Israel und dir, Jesus, wir wünschen uns so sehr eine Liebesbeziehung zu dir, Jesus. Und wir sind so bockig und so halsstarrig, Herr. Und wir stecken dich in Schubladen und wir verbannen dich unter die Treppe. Und das Leben mit dir ist mehr ein Hobby für uns als eine Lebenseinstellung, Jesus. Und gerade wo die Geschwister aus Indien erzählt haben, wie hingegeben diese Leute in Indien sind, Jesus, ich schäme mich so über mein Leben. Und es ist einfach nur, dass ich es einfach nur für mein Wohlbefinden lebe, Jesus. Dass ich irgendwie solche Ansprüche habe, Herr. Dass ich mir so einen Wohlstand einfach wünsche und ihn auch habe und immer noch nicht zufrieden bin, Jesus. Immer noch mehr möchte. Anstatt einfach nur glücklich zu sein, dankbar zu sein, rauszugehen. Das Gute, was ich habe, zu teilen mit anderen. Vater, wir sind so ekelhaft hier in der westlichen Welt. Wir Christen, wir sind so eklig und verwöhnt. Oh. Jesus, wir lassen andere schuften in dritte Weltländern mit unserem Geld, ohne es zu wissen, Jesus. Wir profitieren davon, dass andere Menschen, ja, dass andere Menschen wie Sklaven arbeiten. Jesus, darauf baut unser Wohlstand auf, ein Stück weit. Und auch da wollen wir dich um Vergebung bitten. Wir bitten dich, dass du unsere Politiker segnest, Jesus, dass du unser Land segnest, Jesus. dass du unserem Land auch vergibst seine Sünden, Jesus. Unser Land ist nicht besser als Israel. Wir stecken unseren Wohlstand in Müll. Und ja, wir bitten dich einfach, Herr, dass du diesen Neubruch schaffst in unserer Mitte, aber auch in unserem Land, Jesus. So wie damals bei Martin Luther, dass du einen Neubruch schaffst, Herr. Dass du nochmal ganz neu deinen Heiligen Geist reingibst in dieses Volk, Jesus, in Deutschland. Auch in diese Stadt in Hannover, Jesus. Wir wünschen uns, dass die Menschen hier eine neue Chance kriegen, Jesus, und dich und deine Gnade erleben dürfen, Jesus. Vater, hab Gnade mit Hannover, mit unserem Land und vor allem mit uns, Herr. Amen.